Alzheimer gilt als eine Krankheit des Vergessens. Aber da ist noch mehr, viel mehr sogar. Joe Feiler hat mit 51 die Diagnose Alzheimer bekommen. Und mit ihm möchte ich in dieser Folge Leben, Lieben, Pflegen darüber sprechen, was da noch ist, was sich verändert, wie er heute aufs Leben schaut, wie er die Herausforderungen meistert und was ihm Halt gibt.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen rund um Demenz. Ich möchte euch Anregungen und hilfreiches Wissen für euren Alltag geben. Ihr könnt euch diese Folge auch als Videofolge anschauen. Und zwar findet ihr die auf der Website von Desideria unter www.desideria.org. Den Link setze ich euch auch in die Shownotes. Ich freue mich sehr, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, Joe Feiler. Joe ist Journalist, hat lange als Sportreporter gearbeitet, war mit Prominenten unterwegs, hat über sie berichtet und heute berichtet er von seinem Leben. Er hat vor 2 Jahren mit 51 die Diagnose Alzheimer erhalten und er hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Ich denk nicht dran und wir werden über das Buch sprechen, über seine Erfahrungen und über das Lernen und die Veränderungen in seinem Leben. Lieber Joe, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, liebe Peggy. Ich freue mich auch auf dich, auf die Fragen, auf unser Gespräch.
Bevor ich anfange, noch eine große Bitte. Bitte teilt diesen Podcast, leitet ihn an andere Angehörige, Menschen mit Demenz und Interessierte weiter. Ich freue mich auch, wenn ihr Leben, Lieben, Pflegen abonniert und eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Ja, Joe. Ich habe es schon angekündigt.
Da ist es, das Buch.
Ich denk nicht dran, heißt dein Buch. Ein Vermächtnis zu Lebzeiten. Das ist ja sehr, sehr persönlich, dein Buch. Und hat mich auch sehr berührt. Mhm. Warum hast du das geschrieben?
Da gibt es ganz viele Gründe. Aber um es vielleicht am Anfang kurz zusammenzufassen, ich wollte ja diese unsichtbare Krankheit sichtbar machen. Ich habe mich am Anfang sehr informiert über diese Krankheit und habe halt gemerkt, dass ja Betroffene viel reden drüber auch, kommt viel im Fernsehen, Podcast, Social Media, Zeitung, aber ich habe immer eines vermisst, dass jemand über die Tiefe, über die Hintergründe, über wirklich das alltägliche Leben redet, wie man sich fühlt, wenn da nichts da ist, wenn das Leben zerbröckelt, der Kopf zerbröckelt, Stück für Stück. Und das war der Grund, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Aber es gibt noch 2, 3 andere Gründe. Meine Mutter hatte diese Krankheit auch, ist vor 6 Jahren verstorben. Ich habe sie begleitet als Sohn und ich habe eigentlich bis zum Schluss diese Krankheit nie verstanden und akzeptiert als Sohn. Mhm. Ich habe mit Pflegerinnen zum Schluss viel geredet, aber ich habe nie mit Ärzten geredet, habe mich nie informiert und habe das einfach so hingenommen. Und manchmal auch ungerechterweise, weil ich ihr Verhalten oft nicht verstanden habe. Und dann habe ich plötzlich diese Diagnose selber bekommen und habe mir gedacht, ich muss mich informieren über diese Krankheit. Du kriegst die Diagnose und dann stehst du allein da. Mhm. Ich kann ja noch reden und so. Und das war auch ein Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, um einfach zu zeigen, da ist was, was die Menschen da draußen nicht verstehen oder auch noch nicht erklärt bekommen haben. Mhm. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben und meine eigenen Erfahrungen da auch eingebracht. Und ein wichtiger Grund ist auch, dass ich wirklich noch schreiben kann. Und ich mein ganzes Leben schon geschrieben habe, wie du ja auch. und mir das auch Spaß gemacht hat. Nicht immer, aber es ist einfach schön zu schreiben. Das sind so die Hauptgründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe.
Du hast gerade gesagt, du möchtest, dass die Menschen etwas darüber wissen oder mehr darüber wissen, wie es sich anfühlt.
Ja.
Wie fühlt es sich denn an, mit Alzheimer zu leben? Weil meine Mama hatte ja auch Alzheimer und retrospektiv konnte ich Dinge verstehen, aber in den Momenten habe ich oft nicht verstanden, wie es ihr geht. Wie würdest du das beschreiben? Wie fühlt es sich an, mit Alzheimer zu leben?
Ich kann es so oft nur situativ beschreiben. Mhm. Also jetzt fühle ich mich gut, ich freue mich auf unser Gespräch, aber ich kann nicht sagen, dass es mir gut geht. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt auf die Intensivstation muss irgendwie und sterbenskrank bin. Ich glaube, das wird kommen, das weiß jeder. Aber die Frage war, wie sich's anfühlt, oder? Ja, das ist, wie ja gesagt, eine unsichtbare Krankheit. Die ist plötzlich da, dieser Moment ist plötzlich da, wo du halt gar nicht weißt, was du tun sollst, was in dir vorgeht. Wo bin ich? Was mache ich? Ich stehe morgens auf und hab halt gar keine Ahnung, welcher Tag das ist. Ja, hat jeder mal, was ich tun muss und so. Da rattert nicht so viel, da rattert gar nichts mehr im Kopf. Als ich früher aufgewacht bin, wusste ich, ich muss das machen, kennst du? Und jetzt ist da nichts, einfach nichts. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und diese Leere, dieses, ich nenne sie immer Wackelkontakt, wie so eine Glühbirne mit Wackelkontakt, das nervt total. Mal ist da, mal ist sie hell, mal ist sie dunkel. Und so ist es aus meiner Sicht im Leben mit Alzheimer auch. Man hat schöne Momente und man hat aber auch Momente, wo halt gar nichts geht. Und man weiß, dass da gerade gar nichts geht. Man spürt es ja. Bin ja nicht dümmer geworden deshalb, weil ich die Diagnose habe und die Krankheit. Aber man spürt es am eigenen Leib, dass alles nicht mehr so ist wie früher. Und die Frage war, wie fühlt sich das an?
Wie fühlst du dich an, wenn du morgens dann aufwachst und du weißt nicht, was heute für ein Tag ist, was vielleicht ansteht? Macht das Angst?
Ja, total. Also immer. Ich habe in positiven Zeiten immer gesagt, das sind die schönen Momente von Alzheimer. Die wünsche ich jedem. Diesen Moment, wo der Leere, wo man nichts spürt, wo man eigentlich gechillt ist und sich keinen Druck selber macht, den ich mir immer gemacht habe im Kopf, weil man Pläne hat für den Tag. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, aber auf der anderen Seite zermürbt es einen, weil du einfach, ich lebe ja alleine, weil du einfach lost bist. Du bist einfach unfähig. Ist nicht immer so, aber es wird immer öfter, habe ich das Gefühl. Und das zermürbt einen, das macht schon ängstlich, weil ich ja auch weiß, dass diese Krankheit ja dahin schleicht und eigentlich in Schüben auch immer wieder, wird ja nie besser und es gibt auch keine Besserung. Es ist da und wird immer schlimmer. Und in den Momenten geht es mir nicht gut. Aber das Gute ist, dass ich, das klingt total komisch, dass ich diese Momente, wenn ich mich dann plötzlich wieder fasse, wenn ich da bin und zu meiner Kaffeemaschine gehe, dass ich dann nicht mehr über diesen Moment nachdenke und auch nicht über Zukunft nachdenke, weil ich einfach jetzt hier bin in dem Moment und dann vergesse ich den Moment auch wieder, wo ich einfach nichts gespürt habe. Ja. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist einfach eine Leere da und dann ist man wieder plötzlich da und sitzt da und kann reden.
Was hilft dir denn dann rauszukommen aus dieser Leere? Ist das tatsächlich was zu tun? Also einfach aufzustehen, vielleicht nicht zu wissen, okay, heute ist Donnerstag oder Dienstag, sondern okay, ich stehe auf und ich vertraue irgendwie drauf, dass das kommt.
Und also in dem Moment weiß ich gar nicht, was ich da tun soll. Ich tue es einfach, weil es vielleicht auch Gewohnheit ist, aufzustehen, auf die Toilette zu gehen oder in die Küche zu gehen. Das mache ich dann und dann geht der Lichtschalter wieder an irgendwann. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, da muss ich jetzt durch diesen Moment, wenn da diese Leere ist, das kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Ich bin halt einfach wieder da. Da kann man keine Strategie bauen oder so. Mhm. Ja.
Ich würde mit dir gerne auch über die Diagnose sprechen. Du schreibst in dem Buch sehr ausführlich den ja doch recht langen Weg von den ersten Symptomen oder von ersten Beschwerden, wo es noch hieß, du bist überarbeitet, hast eine Depression. Ja. Du schreibst, wie du in einem Wellnesshotel warst und von den Auszeiten jetzt so rückblickend. Wünschst du dir, dass du es früher gewusst hättest, dass es Alzheimer ist?
Ja. Also ich wünsche mir die Krankheit gar nicht, aber im Nachhinein gab es halt Burnout und teure Hotels, die man sich gönnt, weil man ja frisch werden will, wieder im Kopf und alles. Und das ist für einen Moment schön, aber dann fährst du heim und am nächsten Tag arbeitest du und dann geht's dir auch nicht besser. Und auch diese Depression, die man diagnostiziert hat, war ja das erste Anzeichen dieser Erkrankung nach außen. Und im Nachhinein, wenn ich mir das aussuchen könnte, wünschte ich, dass ich viel früher die Klarheit bekommen hätte für mich. Als ich diese Diagnose bekommen habe, ich habe es versucht zu beschreiben, brutaler Absturz, den kann man nicht beschreiben. Und dann war aber der zweite Gedanke eine Erleichterung. Mhm. Und ich glaube, wenn ich all die Jahre vorher, man dümpelt ja so rum, jetzt hat er wieder was vergessen, jetzt bringt er wieder seine Leistung nicht, jetzt geht er früher heim, weil er müde ist. Und solche Sachen begleiten einen jahrelang vorher, also war es bei mir. Das ist kein schönes Gefühl auch, weil du merkst, ja, irgendwas ist. Ja, mach mehr Sport, ess gesünder und so weiter. Und du merkst, das funktioniert alles nicht. Du wirst dann nicht klarer im Kopf. Das habe ich schon gespürt, aber ich habe den Ärzten auch vertraut. Und wenn die sagen, ich habe eine Depression und die geben mir dann Tabletten, dann ging es mir auch. Antidepressiva ist ja, da ist man dann auf einem normalen Level, hat keine Abfälle, aber auch keine Glücksmomente. Und dann ist man da und funktioniert. Und das Leben hat dann auch funktioniert. Aber es war nie die Klarheit da. Mhm. Also, um es kurz zu machen, ich hätte mir die Diagnose nie gewünscht, aber in dem Fall früher, ja. Mhm.
Und zum Zeitpunkt der Diagnose hast du erahnen können, was es bedeutet. Ich meine, deine Mutter hatte Alzheimer. Mhm. Irgendwie hast du es miterlebt, aber denkt man dann, hast du in dem Moment das vor dir gesehen oder?
Dass die Diagnose, dass der Arzt jetzt sagt, ich habe Alzheimer? Mhm. Nee, ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht. Mhm. Ich habe auch in diesen Jahren zuvor nie dran gedacht. Ich habe viel mit meiner Zwillingsschwester auch gesprochen, die meine Mutter ja in ihrer Nähe dort auch gepflegt hat und sie war näher da als ich in München. Wir haben nie dran gedacht. Ich war auch schockiert natürlich. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich Alzheimer habe. Aber ich habe immer gewusst, da ist was, was nicht normal ist und was nicht besser geworden ist durch all die Therapien, die ich da gemacht habe. Ja.
Und wenn du dann oder wenn wir dann weiterschauen nach der Diagnose, was waren die ersten Schritte oder was hast du gemacht? Konntest du direkt danach darüber sprechen oder war das erstmal noch wie so ein, ja, vielleicht auch ein taubes Gefühl von selber verarbeiten?
Das ist ein schöner Begriff, ein taubes Gefühl. Man fühlt sich irgendwie nicht, das fühlt sich nicht an irgendwie. Obwohl es in dir drin ist, man ist lahm, man wie gesagt, ist so ein freier Fall ins Nichts und man ist überhaupt nicht vorbereitet. auf so eine Diagnose und man lebt ja weiter. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen bösartigen Tumor habe, der mein Leben vorzeichnet, sondern es ist ja alles so eine langsame Entwicklung. Und ich war in den ersten Monaten sehr mit mir beschäftigt und habe auch kaum geredet. Und hab's für mich auch behalten, lange, fast ein Jahr tatsächlich. Mhm. Und habe einen großen Fehler gemacht, dass ich nicht schnell genug Hilfe von außen geholt habe. War ja damals noch verheiratet, die Ehe ging dann zu Bruch und dann war ich ja noch mehr auf mich allein gestellt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Kontakt aufnehmen kann zu den Alzheimer-Gesellschaften, auch zu Desideria kann man ja dann. Und das habe ich viel zu spät gemacht und habe mir auch viel zu spät Hilfe von außen geholt.
Mhm. Weißt also, du jetzt im Rückblick, warum du gewartet hast?
Weil ich überhaupt nicht fähig war, irgendwie nachzudenken, was jetzt die nächsten Schritte sind. Ich habe auch gar nicht an die Zukunft gedacht. Ich war einfach gelähmt. Wie du sagst, taub. Das ist ein taubes Gefühl gewesen. Und ich habe mich auch geschämt, muss ich sagen. Ich bin der Jo, ich habe Alzheimer. Könnt ihr mir helfen? Das kam nie für mich in Frage. Sowas auch bei Professoren. Ich habe eine Psychotherapeutin gehabt natürlich dann und die hat mich dann auf die Wege gebracht und auch die verschiedenen Vereine, Institutionen, die haben mir dann alle geholfen, weil du fängst ja Patientenverfügung, Formulare, konnte ich damals nicht, kann ich jetzt noch viel weniger, da brauchst du ja Hilfe. Es hat aber alles gedauert, so ein Jahr, bis ich dann gemerkt habe und alleine war, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich mich um alles kümmern. Mhm. Und dann kam der Moment, das wird bestimmt die nächste Frage sein, dann kam der Moment, da kommst du auch ins Spiel und Desideria, München meets Demenz meets München heißt das, nicht umgekehrt.
Mhm. Demenz mit München, ja. Stimmt, ich erinnere
mich.
Du warst da,
da haben wir uns gesehen, genau. Und das war so eine emotionale Veranstaltung. Das war mein erster Auftritt als Alzheimer-Patient. Ich war ja nur unter den Zuschauern. Und das hat mich so motiviert, die Hilfe anzunehmen und auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich habe auch viele andere gesehen, die schon mehr mit dieser Krankheit verstrickt waren als ich. Und auch Angehörige, auch Verzweifelte und alles. Aber ich habe gemerkt, da war so eine positive Stimmung da und ich habe gemerkt, man muss den Weg nicht alleine gehen. Man kann dir helfen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann die nächsten Schritte eingeleitet habe und mich auch öffentlich bekannt habe dazu. Ja. Und das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Klingt die Begegnung mit euch.
Ja.
Ist so, ja. Ich habe auch dann immer mehr mich informiert auch und eure Podcasts auch gehört und Videos gesehen und ja, und dann ist dieses Buch eben entstanden. Mhm. Ein Jahr später dann.
Was würde der Joe heute dem Joe nach der Diagnose raten?
Sofort Hilfe anzunehmen. Nicht unbedingt jetzt auf den Partner vertrauen und auf dein Umfeld, Freunde.
Stimmt.
Das ist ein ganz eigenes Kapitel auch im Buch. Es sind nicht unbedingt die schönsten Erfahrungen, die man da macht. Aber wirklich Hilfe von außen anzunehmen, die geschult sind, die Menschen, die geschult sind, die können dir helfen. Und das rate ich jedem. Das ist ganz wichtig. Da muss man sollte man über seinen Schatten springen und ja, Hilfe annehmen. Mhm. Ja. Das würde ich dem Jo von damals raten. Quasi. Und allen anderen natürlich.
Die Fragen, die man hat, ja, stellen und sich nicht schämen oder zurückhalten. Ja. Das ist ein guter Tipp und es ist vor allem, gibt es eine gute Möglichkeit, dass jeder das bei Desideria tun kann. Es gibt eine Online-Demenz-Sprechstunde, auf die ich an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut hinweisen kann. Wenn ihr eine Frage zu Demenz habt, egal ob ihr Betroffene seid, ob ihr Angehöriger seid, Interessierter, Freunde, professioneller Pflegende, wie auch immer, diese Frage könnt ihr in der Online-Demenz-Sprechstunde stellen. Die Fragen werden dann von einem Experten oder einer Expertin beantwortet. Das Expertenteam wird von Dr. Sarah Straub geleitet. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Ulm. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr eure Fragen stellen könnt. Zum einen könnt ihr die E-Mail-Beratung nutzen. Da schickt ihr eine E-Mail und bekommt innerhalb von 48 Stunden eine Antwort. Oder es gibt eine Video-Live-Sprechstunde. Da könnt ihr einen Termin über die Website buchen und ihr könnt das Video anmachen, aber ihr müsst es auch nicht. Also ihr könnt die Kamera auch einfach auslassen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euch einmalig anzumelden auf der Beratungsplattform, damit eure Daten einfach geschützt sind. Die Beratung ist kostenfrei und findet natürlich vertraulich statt. Alle Infos und Links dazu findet ihr auf der Homepage und in den Shownotes. Ja, Fragen stellen, ne? Das ist so wichtig und gehört dazu.
Und sich nicht schämen. Dafür passiert bei vielen Menschen, glaube ich, auch bei Angehörigen.
Bei Angehörigen.
Leider. Der Schritt, Hilfe anzunehmen und zu reden miteinander, ist echt wichtig. Mhm. Hat mir auch geholfen, hilft mir jetzt noch in den vielen Demenzgruppen, in denen ich auch bin und bei Veranstaltungen, sich auszutauschen. Ist halt was anderes, wenn man mit Menschen redet, die diese Krankheit haben auch und kennen und die auch professionell helfen können. Wie diese Sarah Straub zum Beispiel oder viele von euch auch. Und bitte annehmen alle, ganz wichtig.
Du hast es schon angedeutet, das Umfeld, Freunde, Familie, dass es ein eigenes Kapitel ist. Und ja, mich interessiert natürlich schon auch, wie bist du umgegangen? Und wie sind deine Erfahrungen damit gewesen?
Also ich bin, habe dann in der Phase, wo ich dann mit den Menschen geredet habe über die Krankheit, es wussten vorher natürlich auch Leute schon, aber sagen wir mal im größeren Kreis, ich habe da kein Blatt mehr vor den Mund genommen und habe halt öffentlich geredet, aber auch mit vielen Freunden und meine Erfahrung war da tatsächlich, dass die alle nichts damit anfangen können, was ich jetzt verstehen kann. Und meine Erfahrung war aber auch, dass in den Begegnungen sagen die dann, ja, sagen sie heute noch, ja, dir geht's gut, man merkt dir gar nichts an. Das kenne ich von vielen anderen auch, die Frühdemenz haben. Und da sage ich, ja, gut, das ist ja schön.
Aber wie fühlt sich das für dich an, wenn dir jemand sagt, du hast doch gar keine Demenz?
Das ist auch schon passiert tatsächlich. Ich finde, das fühlt sich nicht gut an, weil ich immer das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt meine Krankheit rechtfertigen, was ich nie will. Es ist auch so, wenn wir jetzt auch reden, so ein Smalltalk zu halten, ist, das kann ich. Aber diese dunklen Stunden, Momente, die ich anfangs beschrieben habe, die kriege ich halt auch nicht weg. Und die werden immer schlimmer. Und das sieht halt niemand, weil ich auch gesagt habe, diese unsichtbare Krankheit sieht niemand. Ich glaube, Freunde, Bekannte, die Außenstehenden werden dann hellhörig, wenn ich im Bett liege, Pflege brauche, nicht mehr allein essen kann, passiert alles irgendwann. Und dann werden die aufmerksam. Mhm. Und das macht mich schon. Ich finde da kein richtiges Wort. Traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach ungerecht, wie die einen dann, ich finde die Situation ungerecht, dass man diese Krankheit hat, aber wie die Gesellschaft mit Betroffenen in meinem Stadium der Krankheit umgeht, finde ich auch ungerecht manchmal, weil.
Bist du enttäuscht?
Ja, kann ich sagen. Ich kann aber die Leute alle verstehen. Ich bin enttäuscht von Menschen, die mir nahe gelegen sind, die im familiären Umfeld, also mit Freunden, als wir noch zusammen waren, Familie hatten, Grillabende, Kaffeeklatsch, Männergruppen, Stammtisch, ist alles nicht mehr. Bin auch umgezogen, das ist natürlich auch eine örtliche Trennung. Aber ich habe schon sehr gespürt, dass man da allein gelassen wird. Und dass sich die echten Freunde rauspicken und da sind. Das ist auch jetzt der Fall. Aber viele einfach auch nicht umgehen können mit dieser Krankheit. Nicht wollen, die Krankheit nicht sehen, weil ich ja wie normal wirke. Und weil sie vielleicht auch Angst davor haben und wissen nicht, wie man mit einem Demenzkranken umgeht. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
Ja, du hast im Buch, den Satz muss ich vorlesen, weil ich ihn einfach sehr schön beschreibend fand, das geschrieben, die Krankheit fegt nicht nur die Gedanken weg, sie frisst auch das Adressbuch auf.
Ja, ist so. Kommen neue Adressen dazu, aber die alte, ich habe sie radikal gelöscht und auch blockiert. Und ich habe, und das ist auch gut so, das ist eine Befreiung auch gewesen. Ist vielleicht ein Vorteil, wenn man diese Krankheit hat, dass man mehr auf sich auch schaut und was einem gut tut. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe die Erfahrung gemacht und viele andere auch, mit denen ich spreche. Und kann mich auch nicht mehr beschäftigen und nachdenken über ein Verhalten von Menschen, die das gar nicht so interessiert und die sich gar nicht drum kümmern oder die gar nicht auf mich aufmerksam sind, dann lösche ich es einfach. Es ist der einzige Weg, eine Klarheit zu haben und meinen inneren Frieden zu schaffen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Nachlaufen oder Nachtreten, auch das ist ja völlig unterschiedlich in dem Fall, das will ich nicht, das mache ich auch nicht mehr. Ich gucke nach vorne, ja auch nicht eigentlich, weil...
Guckst du nach vorne?
Die Krankheit hat keine Zukunft. Also wenn man so eine Krankheit hat, hat man keine Zukunft. Das klingt so hart, aber es ist so. Ich gucke nach vorne, aber ich kann jetzt nicht sagen, was übermorgen ist oder so. Im positiven Sinne meine ich das auch so, wahrscheinlich... Denkst du das auch so, ich gucke nach vorne und bin halt in dem Moment da und guck, dass es mir gut geht, in den Zeiten, wo es mir gut geht. Das ist mein nach vorne blicken und das ist auch mein Halt. Und übrigens, meine Kinder sind mein größter Halt.
Stimmt, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja. Und da gucke ich schon nach vorne, aber ich weiß, was im Hinterkopf ist, was ich vorher gesagt habe, dass die Zukunft... nicht so rosig aussieht. Ja.
Ich wollte dich noch eine Frage zu den Freunden fragen, weil im Buch schreibst du auch, dass manche dann gesagt haben, ja, meld dich. Und ich von dir wissen wollte, hast du dich gemeldet oder was denkt man in so einem Moment?
Das ist so ein Alltagsgequatsche, meld dich mal, kennt jeder. Ich habe mich nicht gemeldet, aber nicht absichtlich. Als ich das Buch so geschrieben habe und auch das so beschrieben habe, habe ich auch rückwirkend nachgedacht. Ich habe mich nicht aus bösem Willen nicht gemeldet, sondern ich habe das nicht auf dem Schirm, sich zu melden. Und ich weiß nicht, was gestern war. Wenn du mich jetzt fragst, was habe ich gestern gemacht, ich kann es nicht aufdröseln. Ich weiß nicht, was morgen ist. Und ich denke auch nicht dran, ich denke nicht dran, Leute anzurufen, weil ich nicht dran denke, weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Das klingt so komisch. Schreib dir doch einen Zettel, dann kannst du es aufschreiben. Ja, und die Zettel finde ich nicht. Nee. Die sind irgendwo. Und ist alles nicht im Kopf, dieses sich melden. Ja, ich habe mich nicht gemeldet.
Und im Umkehrschluss, wenn Menschen sich melden, freust du dich?
Freue ich mich total. Und
vielleicht ist das ein wichtiger Tipp, den wir mitgeben können oder sagen können, weil ich kenne die Angehörigensicht oder die Sicht von außen. Und es ist so ein Moment, man weiß nicht so richtig, was man sagen will. Man möchte irgendwie nicht übergriffig sein. Und man denkt, ja, ich gebe der Person Zeit. Und irgendwie möchte ich aber trotzdem ja da sein. Und dann sage ich ja, meld dich doch. Und dann machen wir was, dann bin ich da. Das ist eigentlich... falsch wäre, oder? Sondern dass es viel besser ist zu sagen, also sich selber zu melden. Ja. Und ich glaube, das geht mit so einer Krankheit wie Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen ja auch oft einher, dass diese Initiative, die Eigeninitiative, dass das manchmal schwer ist, rauszukommen, wie du es vorhin auch beschrieben hast.
Und
dass
es dir gebracht, ja,
sehr hilft, wenn Menschen sagen, Joe, heute Nachmittag hast du Zeit,
ja,
auf
richtig,
den Kaffee.
Und da freue ich mich. Melde dich doch. Und dann höre ich immer, der Joe, der meldet sich ja nie. Und dann verblassen halt solche Kontakte. Kein böser Wille, überhaupt nicht. Aber es ist, wie du sagst, man kommt nicht auf die Idee. Man hat nicht den Impuls. Genauso, wenn ich muss kurz ein Beispiel nennen. Ich mache den Kühlschrank auf und da ist nichts drin und ich habe Hunger. Ich habe nicht den Impuls, Kühlschrank leer einkaufen gehen. Dieses Planen, dieses Vorausschauen, diesen Impuls, den habe ich nicht. Aber wenn ich ab und zu heimlaufe, dann gehe ich schon auch in den Supermarkt, aber dann kaufe ich halt irgendwas. Es ist nicht so, dass man eine Checkliste hat und so, aber dann gehe ich tagelang nicht in den Supermarkt, weil es mir gar nicht in den Kopf kommt, da hingehen zu müssen. Und das ist so das Komische an dieser Krankheit. Hm. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen?
Mhm. Ja. Mhm.
Schwierig zu beschreiben. Ich habe es probiert in dem Buch und versuche es auch jetzt irgendwie.
Ich finde, das ist total gut nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist eben so ein bisschen, dass wir als Umfeld, als Angehörige, als Gesellschaft da vielleicht ein anderes Verhaltensmuster zeigen müssen, als das, wie wir sonst miteinander kommunizieren, so ein Hin und Her, sondern dass es einfach die Krankheit mit sich bringt,
ja,
dass das nun mal nicht mehr so geht. Und ja, das ist dann, sage jetzt einfach so an uns, aber du weißt, an den Angehörigen, an den Freunden, an Nachbarn, Bekannten, wie auch immer, dass es eigentlich an denen liegt,
ja,
an uns liegt, was zu tun. Und dass es vielleicht auch einfach reicht, einen Kaffee zu trinken, um...
Die kleinen Gesten. In meinem Buch beschreibe ich die Käsekuchen-Nachbarin.
Stimmt.
Das sind kleine Gesten. Das ist einfach schön. Da habe ich mich so gefreut. Die kam mal wieder mit einem Kuchen, weil sie gemerkt hat, das kommt gut an bei mir. Und sind die kleinen Gesten. Ich muss nochmal, weil mir das gerade aufgefallen ist mit dem Kühlschrank. Ich habe das in dem Buch auch beschrieben, weil ich mit einem Kumpel spazieren war und er fragt mich, wie zeigt sich das? Und ich habe so, dann habe ich halt Sachen erzählt und dann sagt er, ja, ich vergesse auch viel. Ich gehe zum Kühlschrank, mache die Tür auf und weiß nicht mehr, was ich holen wollte. Dieses komische Beispiel. Und dann sage ich zu ihm, ja, dann hast du auch Alzheimer. Also weißt du, ich vergesse viel und mein Gegenüber sagt dann, ja, ich vergesse auch viel. Das ist oft diese Reaktion. Und dann weiß ich immer nie, wie soll ich da reagieren? Will der mich jetzt veräppeln oder will er es runterspielen? Ich vergesse auch viel. Das ist ja auch so, das hat man ja so im Hinterkopf, wenn man so mit jemandem redet. Ja, und dann bin ich halt bei Freunden, sage ich halt, ja, dann hast du auch Alzheimer. Das sage ich Leuten, fremden Leuten natürlich nicht. Und wenn jemand ernst fragt, wie es dir geht, so wie du das gemacht hast, dann gehe ich natürlich in die Tiefe. Aber ja, dieses Herunterspielen, ich vergesse auch viel, das verstehe ich auch oft falsch. Ja.
Mhm.
Und es ist schön, wenn sich Menschen melden. Und wenn man, das sind diese kleinen Gesten, die mir helfen und anderen auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann ja ein Spaziergang sein, das kann ein Kinobesuch sein, alles Mögliche. Und das alltägliche Leben sein dann irgendwie. Es muss ja nicht, oh Gott, wie kann ich dir helfen sein? Das tue ich mich auch schwer, das anzunehmen natürlich. Die kleinen Gesten sind, finde ich, sehr wichtig,
ja,
für uns.
Leben, lieben, pflegen. Wissenswert.
Dazu passt ganz gut. Ich habe für unsere Rubrik Wissenswert eine Studie oder eine Untersuchung ausgesucht, den Welt-Alzheimer-Bericht. Der ist zwar schon von 2024, aber es ist immer alles noch aktuell. Mich hat das sehr geschockt eigentlich. 88% der Menschen mit Alzheimer haben gesagt, dass sie diskriminierende Erfahrungen gemacht haben mit ihrer Krankheit. Und 31% sagen sie, meiden soziale Situationen, weil sie Angst haben vor den Reaktionen mit anderen. Auch jeder zweite Angehörige sagt, er meidet es, rauszugehen, sich anderen Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das hat mich irgendwie einerseits wütend, andererseits auch sehr traurig gemacht, diese Zahlen zu hören.
Das ist furchtbar. Darf ich da ein Beispiel dazu sagen?
Gerne, bitte.
Einer der Demenzgruppen gibt einen, der nicht mehr lesen kann, der nicht mehr schreiben kann, nicht mehr rechnen kann, wohnt in einem Dorf mit seiner Frau. Oh, das hat mich tagelang beschäftigt. Und der ging in die Kneipe in dem Dorf und die Leute gucken ihn nicht mehr an. Und einer sagt zu ihm, ich weiß nicht mehr, ob es in der Kneipe war oder irgendwann mal, hat er gesagt, wir haben alle Angst, dass wir uns anstecken. Und das ist schon, das macht mich so wütend, so traurig.
Und das im Jahr 2025, 2026.
Ja. Also dass er damit leben muss und das ist ja eine ganz schlimme Situation. Die fahren auch kein Auto mehr. Die leben dort und der traut sich halt auch nicht mehr an die Öffentlichkeit. Und da gibt's viele, wie du die Statistik sagt es ja. Und da muss man was tun. Da ist jeder, wirklich jeder aufgefordert, nicht einen blöden Spruch loszulassen und nicht nach links gucken, wenn er rechts an dir vorbeiläuft. Das passiert tatsächlich oft. Es gibt viele Menschen, die können damit nicht umgehen. Und das macht mich so traurig und wütend. Und deshalb sitze ich hier und möchte alle ermuntern, einfach sich über die Krankheit zu informieren. Sie müssen kein Verständnis für die Krankheit haben, aber einfach wissen, dass das da oben, dass da was passiert im Kopf, das du nicht beeinflussen kannst. Das ist keine Depression, kein Burnout, keine schlechte Laune und das ist auch nicht ansteckend übrigens.
Überhaupt nicht.
Nee, und ja, das ist tragisch, ja.
Ja, was mich auch sehr beschäftigt hat, im Buch schreibst du darüber, dass das Vergessen immer so im Vordergrund steht. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die allermeisten Menschen mit Alzheimer oder einer anderen Demenzerkrankung assoziieren, bis sie selber davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Also dieses Vergessen ist so dominant. Und du schreibst, das ist für dich eigentlich auch eine Krankheit der Veränderung, ja, und des Wandels und des Lernens. Kannst du ein Beispiel nehmen, was du gelernt hast davon oder was du jetzt vielleicht anders machst als früher?
Ja, nur kurz zu diesem Vergessen. Alzheimer ist nicht nur Vergessen. Es ist auch nicht mehr denken können, nicht mehr so denken können wie früher. Verbindungen schaffen. Und eben, wie du auch sagst und wie ich versucht habe zu beschreiben, die Persönlichkeit ändert sich, die Wahrnehmung ändert sich, man wird anders. Und ein Beispiel, da ging es um eine Veranstaltung in der Pinakothek der Moderne, um Ego und Vergessen. Von Joseph Beuys war das so ein bisschen angedacht. Und da habe ich gesagt, früher war mein Ego, ich will sein, ich will besser sein, ich will der beste Journalist sein, der beste Papa, der beste Freund. Und jetzt mit dieser Erkrankung will ich nicht mehr sein, sondern da bin ich einfach, ich bin jetzt einfach da. Ohne nach links und rechts zu gucken und ohne Vorurteile. Ich liebe den Moment, ich lebe einfach den Moment, weil das andere gar nicht mehr geht irgendwie. Und da lebe ich ganz gut gerade damit irgendwie. Aber es ist halt ein ganz anderes Denken, als es vorher bei mir war. Ich glaube, die Krankheit hat das mit mir so gemacht. Ich habe jetzt keinen Yogakurs mit Klangschalen und grünem Tee besucht, wo mir das beigebracht wird. Es ist so. Damit komme ich gut klar. Ja.
Wären die Verbindungen wichtiger mit Menschen?
Ja, auch das. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich auch oft überfordert bin, wenn es um Termine geht und wenn man halt müde ist, man ist auch schneller müde, man hat weniger Energie, dann kann auch keine 4 Stunden am Stück mehr arbeiten. Beim Schreiben ist mir das auch aufgefallen. Und am Ende ging halt maximal eine halbe Stunde oder so. Was ich sagen will, wenn die Energie einfach weg ist, dann ist es manchmal auch eine Belastung, sich mit jemandem zu treffen. Hm. Da bin ich auch nicht der Einzige, der solche Erfahrungen gemacht hat mit dieser Erkrankung. Aber Menschen begegnen ist so wichtig für jeden mit dieser Erkrankung.
Welche Rolle spielen deine Kinder?
Die wichtigste Rolle in meinem Leben tatsächlich. Und ich bin auch ehrlich, die Kinder sind das Allerwichtigste für mich. Ich glaube, für jede Mama, für jeden Papa. Aber in dieser besonderen Situation habe ich gemerkt, dass ich weiß nicht, was in 2 Jahren mit mir ist, dass ich noch mehr die Momente mit ihnen schätze. Ich habe ja als getrennter Papa, habe ich ja nicht mehr den Alltag mit den Kindern. Der fehlt mir brutal. Ich habe ja oft die Wochenenden, die intensiv sind, die schön sind. Aber auch da kommt man an Grenzen, kann man sich ja vorstellen, irgendwie junge Kinder, 5 und 7. Aber die geben mir einfach, die Essenz, die sind eigentlich der Grund, weshalb ich hier sitze und könnte auch anders sein, aber sie sind, die halten mich am Leben irgendwie. Es ist so schön, wenn ich denen zugucke, wenn sie schlafen und wenn ich sie streicheln darf oder wenn wir einfach kuscheln und das ist so, das fühlt sich so lebendig, so gefühlvoll an. Solche Gefühle habe ich sonst gar nicht mehr so richtig irgendwie, kann sie gar nicht mehr so einordnen. Aber das ist für mich eine andere Welt, eine schöne Welt, ja, mit den Kindern.
Sprecht ihr über die Krankheit?
Ja, wir haben das jetzt auch mitbekommen, vor allem mein Sohn. Der sagt dann immer, ich habe es im Buch auch so geschrieben, er sagt dann immer, Alzheimer ist doof, aber wir schaffen das. Alzheimer, sagt er immer. Der sagt nie Alzheimer. Ich finde es so niedlich, wenn er das so beschreibt. Denn ich denke dann für mich auch, wenn ich vor dem Spiegel stehe und dann sage ich auch immer Alzheimer, das hat was Niedliches, was Kindliches und macht das Wort nicht so mürbe und zerstörend. Und ja, wir reden jetzt nicht im Alltag drüber, aber sie haben schon auch Verständnis, wenn ich was vergesse oder ja, mir schon ab und zu was Schlimmes für einen Papa, der Name nicht so kommt, da lächeln sie und es sind einfach Verständnis. Also Kinder sind da, gehen anders damit um, die kennen die Tragweite natürlich nicht, aber ja, wir reden offen drüber, aber nur im Hier und Jetzt, nicht über die Zukunft oder so.
Interessiert das die überhaupt?
Was passieren wird oder? Mhm. Nee, das haben die nicht auf dem Schirm. Mhm. Nee, das interessiert die nicht und es interessiert die eher, was wir alles erleben miteinander.
Ja. Gehen wir heute ins Schwimmbad, wahrscheinlich so eine Frage?
Nee, heute nicht. Guck mal lieber, Sams an oder sag mal, Augsburger Puppenkiste angeguckt. Sowas dann eher, ja. Mhm. Aber die gucken nicht in die Zukunft. Das sind die auch viel zu jung. Wir planen schon ein bisschen Wochen vorher natürlich, wenn wir zu meiner Schwester gehen in den Urlaub zum Beispiel, was Schönes. Solche Sachen schon, aber wie es weitergeht mit der Krankheit, da sage ich auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich auch nicht.
Als Eltern möchte man ja manchmal so Vorbild sein und du hast es vorhin schon gesagt, du wolltest der beste Vater sein. Ja. Möchtest du ihn jetzt auch im Umgang mit der Krankheit da vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Vorbild sein oder was vorleben?
Also zumindest zeigen, dass die Momente wichtig sind und dass sie nicht so auf andere hören auch, sondern auf sich, aufs Gefühl, auf Momente eingehen und gar nicht auch so hören, was andere über jemanden, das kennen die ja auch im Kindergarten, im Schulhof, sondern auf sich aufpassen. Das ist irgendwie wichtig. Also das will ich ihnen beibringen, dass sie eben da sind und halt nicht aufs Handy gucken und auf die Uhr gucken, sondern einfach die Momente genießen, einfach präsent sein. Das ist bei kleinen Kindern schwierig, wenn es halt nicht dauernd Süßigkeiten und Fernsehen gibt. Aber ja, Dasein ist wichtig.
Ja. Danke dir. Vielen Dank, lieber Joe, dass du da warst, dass du so offen berichtet hast. Mhm. Weißt du, sehr zu schätzen.
War sehr schön mit dir, das Gespräch.
Ja, ich nehme ganz viel mit. Ich nehme mit, die Diagnose ist nicht das Ende. Und ja, man kann viel gestalten, auch wenn natürlich, wir wollen hier nichts beschönigen, die Krankheit sich einfach noch nicht heilen lässt, aber du machst Mut. Und auch dieses, ist es so wichtig, dass es Menschen im Umfeld gibt, die die Initiative ergreifen. Ja. Das von dir so zu hören, gibt hoffentlich vielen Zuhörenden jetzt auch nochmal Lust und Initiative mitzumachen. Und ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, dass wir dieses Bild von Demenz, was irgendwie immer noch so stigmatisiert und tabu behaftet ist, dass wir das nur ändern können, eigentlich, wenn wir es gemeinsam machen und jeder da auch mal drüber nachdenkt, wie gehe ich vielleicht flapsig damit um oder was sage ich denn oder was sage ich denn vielleicht besser nicht oder
gar nicht so viel denken einfach.
Ja. Nein, oder frage ich einfach mal, ja, wie geht's dir denn wirklich? Und ja, statt einer Floskel. Genau, hast du noch etwas, was du den Zuhörenden, den Angehörigen mitgeben möchtest, was dir wichtig ist?
Ja, einfach, da kann ich jetzt wieder ganz viel erzählen, auf den Punkt gebracht. Ich einfach die Menschen, die Betroffenen annehmen und ein bisschen Verständnis haben, wenn sie mal nicht so reagieren, wie du denkst, dass sie reagieren sollten. Wir machen das alle nicht mit Absicht und sind eigentlich hilflos eigentlich und es macht es nicht besser, wenn man dann mit einem schimpft oder etwas ignoriert oder einfach annehmen und nach vorne gucken und die Momente genießen. Das würde ich gerne mitgeben.
Dankeschön.
Angebote und News von Desideria.
Zum Abschluss habe ich dann noch mal ein paar aktuelle Angebote von Desideria für euch. Desideria ist ja ein Verein mit verschiedenen Angeboten für Angehörige und Menschen mit Demenz. Das sind Seminare, Workshops und Veranstaltungen. Die Online-Demenz-Sprechstunde habe ich schon erwähnt, da findet ihr den Link in den Shownotes. Und es starten demnächst auch wieder neue Angehörigen-Seminare. Da erhaltet ihr wertvolles Wissen und vor allem ganz viel Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Joe Feiler. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Und bis zum nächsten Mal. Eure Peggy.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wallenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.